SWR 2 Forum.
Angriff aufs Kapitol, ist die Demokratie in den USA in Gefahr? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Demonstranten im Kapitol, dem Sitz der Parlamentarier der Vereinigten Staaten von Amerika, eine hilflos wirkende Polizei, Abgeordnete, die vor dem Pöbel fliehen, eine Frau wird erschossen. Zuvor hatte Präsident Trump seine Anhänger bei einer Veranstaltung aufgeputscht. Wieder und wieder behauptet er, die Wahl sei gefälscht. Die bedeutenden Nachrichtensender tragen die Bilder vom Sturm aufs Kapitol live in alle Welt. Es sind nur noch 2 Wochen, bis Joe Biden Donald Trump im Weißen Haus ablöst. Und mehr denn je fragt man sich, war es das jetzt oder kommt da noch mehr? Über das Geschehen, die Ursachen und die Folgen diskutieren im SWR2-Forum Dr. Josef Bramel. Er ist der Autor des Blogs, der USA-Experte und Generalsekretär der deutschen Gruppe der Trilateralen Kommission, einer Denkfabrik, die sich mit USA, Europa und Asien beschäftigt. Professor Dr. Boris Fuhrmann, Politikwissenschaftler vom Bard College in Berlin, und Professorin Dr. Christiane Lemke. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Universität Hannover. Das Unvorhersehbare scheint das Markenzeichen der Ära Trump zu sein. Bis zum Schluss. Frau Lemke, als Sie die Nachrichten aus Washington gehört haben, waren Sie da sehr überrascht oder doch nur ein wenig überrascht?
Also ich war ehrlich gesagt schockiert. Ich fand also die Bilder schockierend und auch die Tatsache, dass Trump so einen furiosen, ich will mal sagen, Abgang inszeniert. Das ist eigentlich doch sehr, sehr überraschend gewesen, obwohl Trump ja in den letzten 4 Jahren immer wieder Gewalt verniedlicht hat, besonders wenn das Gewalt auf der rechten Seite war. Und auch immer wieder den Mythos von der Wahlfälschung mit sich getragen hat, selbst dann, als alle Ergebnisse klar waren, selbst in der Rede gestern Nachmittag noch. Aber die Erstürmung des Parlamentes, das Herz der Demokratie, das ist wirklich ein unerhörter Vorgang.
Herr Fuhrmann, die Beschädigung eines demokratischen Symbols ist schnell geschehen. Wie lange wird es dauern, bis sich der symbolische Ort von der Besetzung der Trump-Fans erholt hat?
Wie Sie sagen, das ist ein wichtiges Symbol und das ist auch eine symbolische Handlung, auch wenn die natürlich über das Symbolische hinausgeht. Ich glaube, ganz entscheidend wird sein, was passiert nach dem 20. Januar. Und das will ich gar nicht nur so vage in den Raum stellen. Was ich meine ist, Trump ist in der Position des Präsidenten sehr, sehr sichtbar. Er hält sozusagen metaphorisch momentan noch das Mikrofon. Wenn er nicht mehr im Rampenlicht steht, wird er sicherlich ein Störfaktor bleiben. Aber ob er den Diskurs noch so bestimmen kann, das wage ich zu bezweifeln. Wichtig wird dann sein, wie die Republikanische Partei reagiert. Wird sie sich abwenden von Trump, wenn er nicht mehr ganz so einflussreich ist? Oder wird sie sich in 2 Teile teilen, wonach es momentan fast aussieht? Also die GOP steht vor einem Scherbenhaufen.
GOP, die Grand Old Party. Nur mal kurz zum Jargon. Was wiegt in Ihren Augen schwerer, Herr Bramel? Der Tabubruch ausgeübt von Menschen, die kurz zuvor noch Donald Trump bei einer Rede zugejubelt haben, oder aber die Unfähigkeit der Polizei, die Volksvertreter zu schützen?
Das wollte ich eben genau mit anfügen. Es war nicht überraschend, dass Trump seine Leute auf die Barrikaden schicken würde. Das hat er ja bereits vorher gemacht. Und wir haben ähnliche Bilder in dem einen oder anderen Landesparlament gesehen. Das ist nicht neu. Was mich schockiert hat, wie wenig vorbereitet diese Weltmacht war, das Allerheiligste zu schützen. Also da muss man schon nochmal genauer hinschauen, warum dann der eine oder andere Polizeibeamte dann auch ein Selfie mit einem oder einer anderen macht, die dann hier das Kapitol erstürmen wollen. Da muss man wirklich sich die Augen reiben. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Vor allem nicht, wenn man sieht, mit welcher brutalen Gewalt gegen friedliche Demonstranten da der Black Lives Matter-Bewegung vorgegangen wurde, um hier für Recht und Ordnung zu sorgen angeblich und hier auch Wahlkampf zu machen und hier auf der anderen Seite das Ganze dann so als Spiel abtut und die dann wieder unbehelligt davon dannen gehen können und hier auch keiner festgenommen wird.
Und genau das ist ja im Augenblick auch die Diskussion, die in den USA an diesem Tag geführt wird. Wie kommt es, dass die Polizei vergleichsweise friedlich bleibt bei diesem Sturm auf das Kapitol und warum hat sie im Sommer so mit unglaublicher Härte durchgegriffen gegen Black Lives Matters? Nur zwei Zahlen: bei den Black Lives Matters Protesten wurden insgesamt 14.000 Menschen festgesetzt von der Polizei und jetzt etwa 50. Ja, wie ist denn das überhaupt zu erklären?
Also ich denke, da spielt schon eine Rolle, dass man das Kapitol, das Parlament, ich sag mal so als heiligen Gral betrachtet. Das ist nicht nur einen Symbolwert hat, sondern auch von Amerikanern durch die ganze lange Geschichte immer auch als ein Ort, der sozusagen im Herzen der Demokratie steht, respektiert und geachtet wurde. Und ich glaube, dass dieser Tabubruch doch in gewisser Weise überraschend kam, dass man gerade da das Tabu bricht und nicht nur bis zu den Stufen des Gebäudes vordringt, sondern Scheiben einschlägt und in das Gebäude eindringt und die Sitzung unterbrechen will und so weiter. Das ist, glaube ich, schon eine andere Qualität, als wenn man sagt, es gibt da Demonstrationen und auch dabei gewaltbereite Demonstranten und so weiter. Also es geht wirklich um das Parlament in dieser Auseinandersetzung.
Aber vielleicht darf ich noch mal einhaken, Frau Lemke. Genau deswegen hätte man da härter durchgreifen müssen, weil es hier um so viel mehr geht, als wenn friedliche Demonstrationen nach dem nach der Ermordung der Brutalen von George Floyd hier auf die Straße gehen und sich ein Präsident nur den Weg vom Weißen Haus zu einer nahenliegenden Kirche freibahnen lässt mit Brachialgewalt. Ich glaube, das wäre nicht nötig gewesen. Das war das Argument. Und hier, um das Kapitol zu schützen, hätte man sehr viel wachsamer sein müssen, sehr viel mehr Polizeiaufgebot stellen müssen. Ich habe im Kongress gearbeitet und ich erinnere mich an die schrecklichen Bilder, als sich da ein paar Verrückte reingeschossen haben und dann auch Büro der Führung des Abgeordnetenhauses unter Beschuss nahmen. Wir hatten bereits solche Vorfälle. Deswegen gibt es auch einen Bereich, durch den man durch muss. Ganz früher konnte man da locker reingehen. Das heißt, es ist schon eigentlich ein Hochsicherheitstrakt. Und jetzt in einer Zeit, in der der Präsident zum Aufruhr aufruft, da hier locker zu bleiben und nicht wachsam zu sein, das ist das Verblüffende. Und da gebe ich Ihnen recht, eigentlich hätte man hier sehr viel wachsamer sein, weil es um sehr viel mehr geht, nämlich auch das Symbol nicht nur der amerikanischen Demokratie, sondern die Amerikaner sehen sich ja auch als die Shining City on the Hill. Aber Capitol Hill hat gebrannt an diesem Tag. Und das war nicht nur eine Schande für Amerika, sondern auch sehr bestürzend, bedrückend für diejenigen, die Amerika nach wie vor als Orientierung sehen.
Also ich kritisiere auch die massive Polizeipräsenz und Gewalt, die vorhin angesprochen wurde, gegenüber Demonstranten der Black Lives Matter Bewegung und bei dem Einsatz, als Donald Trump mit der Bibel über die Straße gehen wollte, also über die Straße gegangen ist, muss man ja sagen, für Bilderaufnahmen, Einsatz von Tränengas und so weiter der Polizei. Das würde ich wirklich also auf das Schärfste verurteilen. Nur das Dilemma der Demokratie ist doch, sie können ein Parlament nicht in eine Festung verwandeln.
Und doch, das wurde ja gemacht. Wenn Sie den Capitol Hill kennen und da rein wollen, ja, da kommen Sie sich vor wie in einer Festung. Da müssen Sie erst durch viele Sicherheitsschleusen. Und an so einem Tag, bei dem es eigentlich nach Krawall riecht, hier nicht genauso wachsam zu sein oder noch wachsamer, da vermute ich die eine oder andere Komplizenschaft mit dem einen oder anderen Polizisten.
Nach den Fernsehbildern, die wir gestern gesehen haben, waren es ja vor allem weiße Männer im mittleren Alter, viele in Holzfällerhemden oder Tarnkleidung. Wenig Frauen waren dabei, dafür umso mehr US-Flaggen und solche mit dem Namen von Donald Trump. Also was genau waren das eigentlich für Typen, die da in das Parlament eingebrochen sind, Herr Fuhrmann?
Ja, und es waren auch Konföderiertenflaggen dabei aus den Südstaaten. Also man darf nicht vergessen, dass hier ganz massiv Propaganda betrieben wurde von Trump und auch mit dem Feuer gespielt wurde. Man wusste, dass da verschiedene rechtsextreme Organisationen am Start sind und deswegen man hätte gewappnet sein müssen. Dass man dann natürlich ein Dilemma hat, wenn die Protestierenden erstmal vor dem Gebäude und im Gebäude sind, das ist klar. Man hat dann, glaube ich, auch Angst bekommen, die falschen Bilder zu produzieren. Aber gerade im Vergleich mit Lafayette Square, also mit der Bibelpräsentation von Donald Trump und den Black Lives Matter Bewegungen, muss man sagen, das ist so ein harscher Kontrast, der lässt sich nicht von der Hand weisen.
Joe Biden hat Trump kurz nach den Tumulten aufgefordert oder während der Tumulte aufgefordert, er solle in einer Fernsehansprache für Ruhe und Ordnung eintreten. Trump hat dann tatsächlich auch eine Botschaft verbreitet, aber den Sturm auf das Kapitol hat er darin nicht verurteilt und den Angriff auf die Verfassung hat er auch nicht verurteilt. Im Gegenteil, Zitat, so go home, we love you, you are very special. Was meint Donald Trump eigentlich damit?
Also es ist so in derselben Linie wie seine Aussage während der Fernsehdebatten vor der Wahl, als er gefragt wurde, können Sie sich, Herr Präsident, von rechter Gewalt distanzieren? Und er sagte, von wem, wer, ich kenne da niemanden. Da wurde dann vom Moderator gesagt, Proud Boys. Und Trump hat dann gesagt, stay back, but stand by. Also haltet euch zurück, Proud Boys, aber seid bereit. Die Proud Boys sind eine militärisch organisierte, rechtsextreme bis faschistische Organisation. Das ist eine kleine Gruppe, aber eine sehr gewaltbereite. Und diese Verharmlosung sieht man auch in diesem Satz, we love you, go home. Also Trump hätte, wenn er richtig reagiert hätte, sagen müssen, die Wahl ist verloren, geht nach Hause. Joe Biden hat gewonnen, das wird jetzt hier im Parlament auch bestätigt. Und das wäre ein klarer Satz gegen all diese Verschwörungstheorien gewesen. Das hätte er eigentlich leisten müssen.
Das Ganze steht auch Trump noch zu der Nation. Ja. Spricht Trump eigentlich noch zu der Nation oder spricht er nur zu seinen Anhängern?
Ja, ich glaube, er spricht nur zu seinen Anhängern und da würde ich auch noch die Tradition fast ein bisschen, die Traditionslinie fast ein bisschen länger ziehen, nämlich wenn wir an Charlottesville denken und die Aufmärsche von rechtsextrem da, als dann Trump bei den Krawallen sagte, there were good people on both sides. Also das ist eine Art und Weise, das Ganze zu verniedlichen schon fast, die bei Trump Tradition hat. Und in der Tat, er spricht da vor allem und eigentlich ausschließlich zu seiner Wählerbasis, die er ins Jahr 2024 retten möchte, so scheint es zumindest.
Er hat auch diesen Wahlkampf geführt, wenn ich das noch anfügen darf. Er hat aus dem Playbook Nixons, wie die Amerikaner sagen, eben einen rassistischen Wahlkampf der 60er Jahre bemüht, um hier eben ja die Weißen aufzurütteln, an die Wahlurnen zu treiben und hier vielleicht doch noch zu gewinnen. Das heißt, ihm war nichts zu schade. Er hat nicht nur mit den Proud Boys geflirtet, sondern auch einen offen rassistischen Wahlkampf geführt und dachte so über die Ziellinie zu kommen, was dabei aber nicht bedacht wurde, dass die andere Seite damit auch mobilisiert wurde. Und nicht zuletzt hat Trump auch wegen Georgia, einem Südstaat, verloren, weil Biden vor allem viele Afroamerikaner mobilisieren konnte. Und das war die große Frage, würden die an die Wahlurnen gehen und nicht wieder die Wahlen aussitzen, so wie damals gegen Hillary Clinton. Also Georgia war schon mal wichtig, um Trump abzuwählen. Und es war wirklich knapp. Es haben unterm Strich nur 50.000 Stimmen auf drei Einzelstaaten verteilt gefehlt, sonst wäre Trump wiedergewählt worden. Also Georgia war wichtig und übrigens auch gestern, um hier den Senat doch noch unter demokratische Kontrolle zu bringen. Also hatte diese Strategie, diese Southern Strategy, diese rassistische Strategie dann auch Rückwirkungen, die dann auch der anderen Seite geholfen haben. Und das ist das Amerika, das wir sehen wollen. Und Gott sei Dank ist Trumps rassistischer Wahlkampf nicht aufgegangen, ob der jetzt dann doch wieder weitergeführt wird. Was mit den 74 Millionen Amerikanern passiert, die ihn trotzdem gewählt haben, das wage ich nicht einzuschätzen. Und hier stimme ich Herrn Vormann zu, dass da vielleicht noch politisches Kapital liegen könnte und dass der nächste Scharfmacher daraus Kapital schlagen könnte. Und da gibt es noch einige, vielleicht sogar Trump selber.
Aber die Republikaner stehen vor einer sehr ernüchternden Bilanz. Also die Southern Strategy, auf die Herr Brammel gerade völlig richtig hingewiesen hat, hat die Republikaner ins Ausgeführt. Sie haben das Abgeordnetenhaus nicht zurückgewonnen, sie haben den Senat verloren, sie haben die Präsidentschaft verloren. Und ich glaube, da müssen die Republikaner noch mal sehr scharf nachdenken, ob sie diese Losing Strategy weiter fortsetzen wollen. Amerika hat sich verändert. Und die Ergebnisse aus Georgia und anderen Staaten zeigen, dass es eben auch das andere politisch mobilisierte Amerika gibt, das diese Verengung des Denkens und politischen Handelns völlig ablehnt. Ne? Also das muss man dabei auch bedenken, dass eben die Republikaner sich da ins Ausmanövriert haben.
Im SWR2-Forum diskutieren wir über das Thema Angriff aufs Kapitol. Ist die Demokratie in den USA in Gefahr? Mit Christiane Lemke, Boris Fuhrmann und Josef Brammel. Wie kommen denn jetzt eigentlich diese Aktionen und Fernsehbilder bei den Trump-Anhängern an? Darf man wirklich vermuten, dass seine rund 70 Millionen Wähler das Geschehene gut finden? Gewisse Dinge gelten ja eigentlich als unantastbar. Die Flagge, die Hymne, das Militär, darauf sind die US-Amerikaner in ihrer Mehrheit stolz. Gehören die Verfassung, die beiden Parlamentskammern etwa nicht dazu?
Also ich habe erste Umfragen heute gesehen, wo innerhalb der Republikanischen Partei dennoch knapp über 40% diese Angriffe nachvollziehbar finden. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass sie gutheißen, aber es scheint eine gewisse Akzeptanz zu geben und man macht dem Ganzen gegenüber auch die Augen zu. Also ein Spruch, den man häufig gehört hat vor dem 3. November war, ich werde mir die Nase zuhalten und Trump wählen, weil es beispielsweise im ökonomischen Interesse liegt. Aber das halte ich für eine sehr, sehr problematische Strategie. Aber es scheint eine dominante Strategie im republikanischen Lager zu sein.
Und der Kongress war noch nie beliebt. Der Supreme Court, die dritte Gewalt, die war immer noch vorne dabei, was die Akzeptanz anging. Der Präsident auch, je nachdem. Aber der Kongress hatte immer schon niedrige Zustimmungsraten. Und ich habe für einen Abgeordneten gearbeitet und wir haben da immer gescherzt, dass wir dann mittlerweile schon niedrigere Zustimmungsraten hatten als die Ratten im Kanal. Und das war bedenklich. Der Kongress war wirklich immer schon das Problem. Und wenn jemand auf Washington schimpft, dann ist es zuallererst der Kongress. Und da gab es eben auch eine längere Vorgeschichte seit Newt Gingrich, der eben dann auch vieles radikalisiert hat, blockiert hat, um eben hier dann zur Politikunfähigkeit zu führen, damit eben dann, wie er sie nannte, die Bums, die Penner dann rausgeschmissen werden, abgewählt werden. So hat er die Republikaner wieder an die Macht gebracht. Und diese Strategie gibt es seit längerem. Die wird unterstützt dann von Scharfmachern bei Radioshows wie Rush Limbaugh und vielen anderen. Ich könnte jetzt den ganzen Abend damit verbringen, die alle aufzuzählen. Und Trump ist halt der König dieser Scharfmacher. Das heißt, wer Amerika länger verfolgt, sieht das im Schwange und sieht auch, dass sehr viele damit sehr viel Geld das auch unterstützt haben, auch die Rationalität aus diesem System rausgetrieben haben. Rationalität, die auch unterstellen würde, dass es einen Klimawandel gibt. Aber wenn es den gibt, dann müsste der Staat eingreifen. Und das wollten eben mächtige Geldgeber nicht. Und auch deswegen wurde Trump mit zugehaltener Nase unterstützt, weil er eben auch gut für das eine oder andere Geschäft war.
Also Herr Fuhrmann hat ganz richtig auf die, Herr Fuhrmann hatte gerade die 45% der Republikaner aus der Umfrage genannt, die nachvollziehbar halten, dass man den Kongress erstürmt. Also da muss man noch mal genauer hinschauen, weil ein Grundproblem ist doch in den USA, dass wir es mit Echokammern zu tun haben und dass die Leute sich im Wesentlichen über ihr Medium informieren und dass die Medienlandschaft sehr stark fragmentalisiert, kommerzialisiert ist. Und je wilder die Verschwörungstheorie, desto mehr Geld kann man damit eintreiben. Und das ist ein Grundproblem, also der politischen Bildung in den USA und auch der Rolle von den sogenannten sozialen Medien, also den neuen Medien, dass die Gesellschaft dadurch eben auch zusätzlich tief gespalten ist zu dem, was Herr Brammel gerade sagte, Vertrauensverlust, aber eben auch diese mentale Spaltung der Gesellschaft, sodass diese 45% glauben dann tatsächlich, dass die Wahl gestohlen ist. Dafür gibt es überhaupt keine Grundlage für diese Behauptung, nicht? Und wenn das immer weiter perpetuiert wird, ist das wirklich ein gravierendes Problem für eine Demokratie.
Wie kommen solche Bilder eigentlich in der Welt an? Also es wurde ja wirklich live in alle Welt übertragen. Ich habe mich da sofort erinnert gefühlt an die paar Querdenker im Sommer, die dann auf den Stufen des Reichstages standen und von drei Polizisten verscheucht wurden. Und da haben wir alle gesagt, oh je, das ist ein Angriff auf das Innerste, das Heiligste unserer Demokratie. Tatsächlich war es wahrscheinlich nicht ganz so schlimm. Und im Vergleich zum Kapitol und was da passiert ist, ist es ja wirklich eine Petitesse gewesen. Aber diese Bilder, die werden ja gesehen. In Russland werden sie gesehen, in China, Nordkorea, in der Türkei und auch im Westen und überall. Was richten solche Bilder da an, Herr Fuhrmann?
Ich glaube, dass da eine Krise vertieft wird, die aber auch andere Gründe hat. Also ich glaube schon, dass es für die liberale Demokratie nicht gut ist, wenn die USA scheitern. Denn die USA sind spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg, auch wenn man die Ideale nie erreicht hat, das muss man auch betonen, ein Vorbild gewesen für viele Länder, sodass es eigentlich schon fast immer dazu kommen musste, dass man sich selbst als liberale Demokratie bezeichnet. Da war kein Weg drumherum. Also das ist auf jeden Fall nachteilig. Aber ich finde, was man nicht vergessen darf, ich teile auch die Kritik an den Echokammern und an der Polarisierung im Diskurs und an Newt Gingrich und an den Kulturkriegen. Was man nicht vergessen darf, ist ein Kernproblem, das wir hier sehen, ist, das ist die alte weiße Arbeiterschicht. Und die Demokraten haben sich ebenso wie die Republikaner bis vor kurzem abgewendet von diesen, von dieser früheren Mittelklasse, die jetzt abgestürzt ist. Und ich glaube, wenn Biden nicht anfängt, das Problem zu beheben, dann wird's sehr lange Zeit fortbestehen. Ganz egal, wie sich die Echokammern entwickeln, weil es ist ganz interessant. Fox News hat sich abgewendet in der Zwischenzeit, zumindest teilweise, von Donald Trump. Es gibt jetzt natürlich noch rechtsextreme Mediennetzwerke, die beispielsweise sagen, dass gestern war ein Angriff von Linksextremen, die sich verkleidet haben als Rechtsextreme. Also da wird es immer bizarrer. Aber ich glaube, das Kernproblem muss angegangen werden und das darf man in dem ganzen Trubel nicht vergessen.
Aber der Führungsanspruch, den die USA ja immer formuliert haben, auch als moralische Führer in Sachen Demokratie, der leidet unverkennbar
Aktion. Immer kritisieren müssen.
Aber das hat man ja auch getan. Das ist das Interessante. Wir hatten im Rahmen einer Strategiegruppe mit der Harvard-Universität genau diese Debatte geführt von Nick Burns, dem ehemaligen NATO-Botschafter, der hier auch viele um sich schaut, die jetzt dann in die beiden Regierungen einziehen werden. Und da hatten wir Europäer dann doch eine kritischere Sicht. Die Amerikaner waren da selbstbewusst wie eh und je und ja, wollten die Demokratie wieder in die Welt tragen. Und der Verweis darauf, dass man innen Probleme haben könnte, wurde dann doch ein bisschen verschnupft wahrgenommen. Viele haben das erst gar nicht sich getraut, da einzubringen. Ich habe das hin und wieder weniger diplomatisch reingehalten und gesagt, ihr habt da erstmal selber Probleme, auch weil ihr viele abgehängt habt. Die Finanzkrise hat viele, und da würde ich anknüpfen an das, was Herr Fuhrmann sagt, viele wurden links und rechts liegen gelassen nach der Wirtschafts- und Finanzkrise 2007, 2008, während viele andere rausgehauen wurden. Und das war eben dann auch das politische Kapital für Trump, das er eben demagogisch auszunutzen wusste. Und hier hat aber Biden dann schon auch darauf reagiert, sonst hätte er die Wahl auch nicht gewonnen. Er hat diese blaue Mauer nicht zuletzt dadurch wieder ein bisschen blau anstreichen können, indem er eben auch protektionistisch aufgetreten ist. Das heißt, all diejenigen, die jetzt hier in Deutschland wieder von TTIP und Freihandel und sonst was träumen, denen muss gesagt werden, auch Biden hat jetzt das gemacht, was Trump ihm vorgemacht hat, nämlich Buy American, und das wird uns knallhart treffen in einer oder anderen Frage.
Ja, aber Biden ist sehr viel stärker als Donald Trump daran interessiert, auch multilateral zu agieren und nicht nur mit Alliierten im sicherheitspolitischen Bereich zu kooperieren.
Das ist ja kein Widerspruch.
Ganz genau, dass auch die amerikanische Wirtschaft davon sehr profitiert, dass es enge Beziehungen zu Europa gibt, und die Rechnung, die Trump immer aufgemacht hat, sei ein unfairer Handel, die stimmt ja so gar nicht. Amerikanische Firmen sind ja auch eben in Europa, in Deutschland aktiv, schöpfen Gewinne ab. Also die USA haben auch davon profitiert. Was Biden, und da würde ich Ihnen wieder zustimmen, völlig zu Recht in den Mittelpunkt stellt, ist die Verbesserung der Lebensverhältnisse der Mittelklasse. Das ist das große Drama der amerikanischen Entwicklung der letzten 20 Jahre, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeklafft ist, die Mittelklasse dadurch gebeutelt und schließlich verschwunden ist. Und da an dem Punkt anzusetzen und zu sagen, wir brauchen gute amerikanische Arbeitsplätze, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Strategie für die Zukunft.
Es gibt ja so die Erwartung, dass Biden in der Lage wäre, sozusagen Trump rückabzuwickeln. Wäre das überhaupt wünschenswert? Ist denn alles schlecht an Donald Trump? Lassen wir mal den gestrigen Tag weg. Einige vernünftige Dinge scheinen doch zu sein. Die strategische Positionierung in Richtung China, sein Druck auf den Iran, der natürlich nach wie vor an einer Atombombe interessiert ist, seine Friedensinitiative im Nahost, unter deren Ägide, vielleicht nicht ursächlich, aber irgendwie mittelbar, doch immerhin Israel jetzt viele diplomatische Beziehungen aufgenommen hat, sein Druck auf die NATO, falsch formuliert, aber in der Sache doch nicht ganz falsch, wenn es zum Beispiel darum geht, dass sich die Deutschen stärker engagieren sollten, wie sie sich ja auch eigentlich selber verpflichtet haben. Dann der Globalisierungsstopp, eine alte Forderung der Linken. Eigentlich gibt es ja viele Gründe, wo man sagen kann, so schlimm war der Trump gar nicht. Sollte das von beiden bewahrt bleiben oder gibt es da eher die Erwartung, alles schlecht, alles weg?
Der grundlegende Unterschied, glaube ich, war das Weltbild, wenn ich das anführen darf. Es macht einen riesen Unterschied, ob man eben multilateral vorgeht, wie das Frau Professorin Lemke dargelegt hat, ob man in einer Welt lebt, in der beide gewinnen können. Wenn man einen Deal macht, Win-Win, das ist auch die Idee des Freihandels. Das ist das, was wir seit David Ricardo, die Wissenschaftler, gelernt haben. Aber wenn du in einer Nullsummenwelt lebst, wenn du nur gewinnen kannst, wenn alle anderen verlieren, und das war Trumps Welt, dann hast du ein Problem, dann gehst du gegen China nicht gemeinsam vor, so wie wir das auch den Amerikanern angeboten haben, sondern er hat dann seinen Fight gemacht und hat eben das alleine durchgezogen und ist auch gegen Europa vorgegangen. Europa sei, so Trump, noch schlimmer als China. Also das ist ein ganz anderes Weltbild mit ganz anderen Auswirkungen, aber wir dürfen uns auch nichts vormachen. Auch Biden, und da führt er die Trump-Linie weiter, wird vielleicht sogar noch schärfer gegen China vorgehen. Und ja, er braucht Alliierte, er weiß um Alliierte, aber die braucht er eben auch, um China in Stellung zu bringen. Und das hat uns jetzt zumindest viele, die vorher noch nicht strategisch gedacht haben, in die Bredouille gebracht. Was machen wir jetzt? Können wir uns wirklich jetzt gegen China stellen? Können wir uns dieses Investitionsabkommen erlauben mit China? Wir haben es gemacht, ob schon jetzt die neue Biden, die künftige Biden-Administration, da massiven Druck vorher schon dagegen gemacht hat. Das heißt, wir werden jetzt auch unter Biden weiterhin sehr viel Druck erfahren, und diese Geoökonomie, die Trump natürlich sehr viel schärfer formuliert hat, wird weitergehen, und auch Trump wird vieles nur vorgemacht haben, was jetzt unter Biden weitergeführt wird. Also der Druck auf Russland, um eigenes Freedom Gas besser verkaufen zu können, der Druck auf Iran, um Iran auch vom Markt zu nehmen. Da hat es jetzt mal die nukleare Sache hinten angestellt. Und ich bin mir nicht sicher, ob man damit jetzt auch wirklich die Bombe verhindert, ob das nicht sogar kontraproduktiv ist. Und der Druck auf Saudi-Arabien, alles schadet den Alliierten in Europa und nutzt, und das war mein Argument in dieser Strategiegruppe, letztendlich nur China. Also wenn ihr weiterhin geostrategisch kurzsichtig denkt, so wie die Trump-Administration schon vorher, dann werdet ihr China helfen. Und das ist bei der Biden-Entourage bisher noch nicht angekommen. Und ich glaube, da brauchen wir hier in Europa strategische Geduld, dass die Amerikaner, nachdem sie alle anderen Optionen ausprobiert haben, vielleicht dann doch wieder das Richtige machen, um Churchill zu zitieren.
Also Joe Biden hat in seinem Team die Katharine Tai als Handelsbeauftragte vorgesehen, eine Amerikanerin, deren Eltern aus Shanghai, aus China kommen, die fließend Mandarin spricht. Und ich habe das so interpretiert, dass Joe Biden auf jeden Fall in den Handelsbeziehungen mit China eine differenzierte, teilweise kooperative, aber dann auch wieder sehr stark wettbewerbsorientierte Strategie fahren wird. Und das, finde ich, ist ein sehr interessanter Ansatz. Und ich habe den Eindruck, dass man hier in Europa und auch gerade in Deutschland ein bisschen blauäugig gegenüber China auftritt. Also die Gespräche zwischen der EU und China, die Frau Merkel während der deutschen Ratspräsidentschaft der EU im letzten Herbst führen wollte, sind ja wegen Corona dann abgesagt worden, verschoben worden. Und ich glaube, dass man auch hier in der Bundesrepublik sehr viel genauer diesen Handelspartner China unter die Lupe nehmen muss. Und da kann man natürlich mit den Amerikanern, muss man, glaube ich, mit den USA auch enger kommunizieren und zusammenarbeiten.
Und ich bemerke gerade eben, dass es uns viel, viel leichter fällt, sozusagen über die großen strategischen Linien und die weite Zukunft zu sprechen, als über den Augenblick, über den ein Journalist von CNN gesagt hat oder gefragt hat, ist das jetzt das Ende oder ist es der Anfang? Da gibt es nämlich die große Sorge, was passiert jetzt eigentlich in den nächsten 14 Tagen, in denen Donald Trump noch Präsident ist? Donald Trump Unchained, hieß es da bei CNN, und man erinnert sich vielleicht an den Film Django Unchained. Da gibt es am Ende viel Schießerei und Explosionen. Alles fliegt auseinander, ist kaputt. Was ist dem Mann eigentlich noch zuzutrauen in 14 Tagen? Ich meine, muss man sich da fürchten vor Donald Trump? Was kann der noch anrichten? Es wird ja eh schon von Impeachment geredet oder Absetzung, aber man ist sich ziemlich einig, das ist A, mühsam und B, dauert es zu lange. Vorher ist die Amtszeit sowieso vorbei. Aber was kann er noch anrichten, Frau Lemke?
Ja, also die Diskussion über nicht, also das Amtsenthebungsverfahren wäre kompliziert, ist eher unwahrscheinlich. Aber er könnte nach dem Zusatzartikel 25 könnte er sozusagen kaltgestellt werden, der nämlich vorsieht, wenn der Präsident amtsunfähig ist. Und CNN hatte unter Berufung auf sehr gut informierte Journalisten berichtet, dass im Kabinett und in sehr hochrangigen Beamten im Verteidigungsministerium überlegt wird, ob man diesen Artikel 25 in Bewegung setzt, also praktisch Donald Trump für amtsunfähig erklärt. Und das würde aber voraussetzen, dass der Vizepräsident Mike Pence da die Feder führt. Und wenn man sich mal anschaut, wer im Kabinett jetzt sitzt, ich meine, es gibt keinen wirklichen Verteidigungsminister, auch keinen Justizminister, William Barr ist zurückgetreten, das Kabinett ist ausgedünnt und die, die da noch sitzen, wie Mike Pompeo, die haben eigentlich sich erst ganz spät kritisch geäußert zu diesen Ereignissen in Washington gestern Abend. Also ich sehe da keine Mehrheit. Aber die Diskussion an sich ist ja schon bemerkenswert. Was kann Trump noch anrichten? Also wir sind da inzwischen, glaube ich, sehr vorsichtig geworden, dass er irgendwann mal vernünftig werden wird. Das halte ich für nicht mehr möglich. Er hat sich in seiner Interpretation, auch in seinem Selbstbild, so reingesteigert in die Rolle desjenigen, der einfach schlecht behandelt wurde, der der eigentliche Gewinner ist, aber von allen jetzt sozusagen unfair behandelt wird. Ihm ist alles zuzutrauen.
Man alles, Herr Brammel? Umsonst.
Oder ja, Herr Formann? Ich würde Trump sehr viel zutrauen. Mir fällt immer wieder der Begriff von Hans Magnus Enzensberger ein, der radikale Verlierer. Trump ist ein Verlierer, sein narzisstisches Selbstbild erträgt das nicht. Und er strickt sich eine Realität zusammen, die nicht von dieser unserer Welt ist. Ich meine, der lebt wirklich im Kuckucksheim. Der hat jetzt Pence wirklich noch genötigt, etwas zu tun, was überhaupt keinen Sinn macht. Aber was mich noch mehr stört, als der mit dieser Realität doch im Fremdeln befindliche Präsident, ist diese Schar an sogenannten Ministern. Das sind keine Minister, das sind Ministranten. Auf die würde ich jetzt gar nichts setzen, da stimme ich mit Frau Professorin Lemke zu, auch wenn sie es ein bisschen wissenschaftlicher ausgedrückt hat. Da wäre ich sehr vorsichtig und ich bin auch nicht sicher, ob das nicht wieder nach hinten losgeht. Auch das damalige Impeachment, das keinen Erfolg hatte, hatte ihm ja dann wieder geholfen. Es hat ihm geholfen, an der Legende weiterzustricken, dass der sogenannte tiefe Staat, auch Geheimcode für Geheimdienste, ihm da das Amt wegnehmen will, ihn aus dem Amt jagen will. Und genau an dieser Legende strickt er. Und das ist ja dann auch wieder die perfekte Wiederwahlkampfstrategie, dass man einem, der eigentlich schon mal im Weißen Haus ist, dann wieder die Möglichkeit bietet, hier wieder anzugreifen gegen das Establishment, das eben den würdigen Volkstribun dann hier vom Hof gejagt hat mit einer Wahl, die gefälscht war. Das ist seine Legende und man muss aufpassen, wenn man ihn nicht wirklich mit einem Impeachment oder mit Artikel 25 zur Strecke bringen kann, dann würde ich das überhaupt nicht machen und auch erst gar nicht debattieren, um nicht der anderen Seite noch mehr Wasser auf verrückte Mühlen zu geben.
Herr Fuhrmann, Sie haben ganz am Anfang die Grand Old Party erwähnt, Herr Fuhrmann, die ja. GOP. Und die sollten wir jetzt vielleicht nochmal mit ins Spiel nehmen. Wir wissen ja nicht, es gibt ja Spekulationen, dass Trump sich irgendwie wieder ins Spiel bringt für die nächste Präsidentschaftswahl. mit einer republikanischen Partei, die nicht mehr die ist, die sie vor Trump war. Wie steht denn diese Partei im Augenblick da und was kann man mit der noch anfangen?
Ja, die steht schlecht da. Die stand allerdings auch eigentlich schon 2016 schlecht da. Man hat sich 2012, als Mitt Romney verloren hat, gefragt, woran das gelegen haben könnte und hat dann gesehen, dass es einen demografischen Wandel gibt, dass die jungen Menschen vermehrt progressiv wählen, links wählen und hat dann gedacht, na gut, dann müssten wir eigentlich einen neuen Präsidentschaftskandidaten als Typen ins Spiel bringen, der Latino beispielsweise ist. Deswegen ist auch Ted Cruz damals und Marco Rubio recht erfolgreich gewesen. Aber was Trump dann 2016 geschafft hat, ist die gesamte Belegschaft der Republikaner und auch die Strategie über den Haufen zu fahren und rechts zu überholen. Und ich glaube, das Potenzial besteht natürlich nach wie vor. Die Republikanische Partei ist tief gespalten. Die letzten 4 Jahre hat man nur sehr wenig Gegenwind gehört. Man hat Mitt Romney meistens sehen können, der da was formuliert hat, um Kritik zu üben am Präsidenten. Aber es gibt nicht viele, die keine Wendehälse waren. Alle, die was gegen Trump hatten, sind eigentlich ausgeschert und nur die Opportunisten sind geblieben und die Loyalisten. Das heißt, jetzt werden natürlich auch die wieder Ansprüche geltend machen wollen, die sich ins Abseits manövriert haben. Und da sind starke Kämpfe innerhalb der Partei, die sich in den nächsten Monaten dann weiter aufwiegeln werden.
Vielleicht ist das noch eine Partei oder ist das noch ein Trump-Unterstützerverein? Herr Bramel, bitte.
Wenn wir jetzt von Partei reden und der Begriff ist irreführend, ich hatte schon mal ein ähnliches Erlebnis, als man mir bei meinem ersten Aufenthalt Rootbier angeboten hat. Als Bayer denkst du dann natürlich gleich an Bier, gleiches Wort, unterschiedlicher Inhalt und genauso ist es bei Parteien. Wir machen oft den Denkfehler, ich unterstelle jetzt nicht den Diskutanten hier, aber in den deutschen Medien sehe ich oft, dass man da meint, man hätte es mit dem Gleichen zu tun. Parteien in Amerika sind mitnichten die Parteien, die wir hier in einem parlamentarischen Regierungssystem haben. In diesem Checks-and-Balance-System sind die nicht mal in der Verfassung erwähnt und sind bessere Wahlvereine. Und selbst diese Minimalfunktion haben sie dank der Urteile des Supreme Court, der Geld ausgeben mit Meinungsfreiheit gleichsetzt, verloren. Mittlerweile wurden die Parteien an den Rand gespült durch vermögende Geldgeber und auch Leute wie Trump selber, der sagt, ich kandidiere, ich habe selber so viel in der Schatulle. Das ist das Riesenproblem. Das heißt, wenn wir jetzt da auf die Partei geschaut haben oder viele von uns und meinten, die könnte den einhegen, dann ist das schon mal ein Denkfehler. Der nächste Kandidat wird sich dann seine sogenannte Partei wieder zusammenzimmern und das ist eine Wählerinnen-Wähler-Koalition. Und da bin ich ähnlich skeptisch, da bin ich bei Boris Vormann. Das wird interessant werden und da gibt es durchaus viele, die sagen, ja, der Trump hat vieles gut gemacht, da haben Sie auch was angedeutet, Herr Ihm, er war immer gut zu Israel. Damit hast du vor allem auch die christlich-Rechten bei ihm, die er anderweitig noch bedient hat, weil er eben Supreme Court-Richter nach deren Gusto nominiert hat, 3 davon, die könnten nicht glücklicher sein. Und da gibt es noch viele andere und auch diejenigen, die keine Steuern wollen oder einen Staat, der reguliert, werden weiterhin dann auch mit gezückten Checks bereitstehen. Da würde ich das nicht unterschätzen. Da gab es sehr viel Opportunismus und viele haben gesagt, ja, das eine oder andere gefällt uns nicht, aber er ist halt gut fürs Geschäft, fürs Öl- und Gasgeschäft, für Deregulierung hier, Deregulierung da. Da darf man den Opportunismus der Wirtschaftseliten auch nicht unterschätzen, auch wenn sie in der einen oder anderen Frage dann auch drunter gelitten haben, weil er eben auch hier international viele Brücken eingerissen hat.
Nun darf man natürlich vermuten, dass die Bilder von gestern Abend, die Trump-Anhänger mitten im Kapitol, benehmen sich wie die Vandalen, halten ihre Fahnen überall hin, beflecken den heiligen demokratischen Boden. Diese Bilder werden Donald Trump verfolgen, die werden immer eine Rolle spielen in dem, was er macht, was er tut, was immer er da vorhaben wird. Die Frage ist nur, was hat er denn für Ziele? Also bislang hat er immer vorher durchscheinen lassen, was er vorhat. Mauer bauen beispielsweise, Handelskrieg anfangen. Er war da nie sehr diskret mit seinen Absichten. Was hat er nun vor? Er bereitet irgendetwas vor, das scheint offenkundig zu sein, aber was ist das wohl, Frau Lemke?
Macht. Also er ist ein an Macht interessierter Mensch, Macht zu besitzen, sie auszuüben, möglichst ohne Grenzen. Es ist schon angesprochen worden, er ist sehr narzisstisch, auf sich bezogen. Es ist eine eitle Macht. Er sieht sich selber, wie das eine Kollegin von mir formuliert hat, als Superheld. Also er überschätzt sich in der Hinsicht natürlich auch, denn es gibt ja in den USA durchaus eben nicht nur Gewaltenteilung, sondern eben auch einen demokratischen Willen, der von unten nach oben über Wahlen vermittelt wird. Es gibt sehr viele zivilgesellschaftliche Organisationen. Was Trump will, ist, er will die Macht nicht abgeben und er stellt sich tatsächlich vor 2024 wieder als der Superheld, als der Retter der Nation aufzutreten und weiter Präsident zu sein. Also man hat manchmal den Eindruck, dass er Putin ein bisschen beneidet, die Verfassung immer ein bisschen zu ändern und dann eben lebenslang an der Macht zu bleiben. Also ich glaube, er hat keine großen inhaltlichen Vorstellungen. Er ist schon reich. Er hat sehr viel Geld und seine Familie auch. Auch nicht zuletzt in diesen letzten Jahren durch die Steuersenkung und so weiter eintreiben können, gewinnen können. Aber ich glaube, es ist die Macht, die ihn interessiert.
Also einfach nur eine Galionsfigur der Rechten zu sein, einfach nur ab und zu Öl ins Feuer zu kippen, das würde ihm nicht reichen.
Das glaube ich nicht. Also er wird natürlich die Rechten auch benutzen, sage ich jetzt mal, um immer wieder zu zeigen, dass er den Volkswillen in Anführungszeichen vertritt. Es war ja ganz interessant, dass er im Gespräch am Sonntag mit dem Wahlleiter in Georgia, den er überreden wollte, das Wahlergebnis zu manipulieren, hat er gleich am Anfang gesagt, ich habe gewonnen, bei mir waren die meisten Menschen auf den Rallies. Tausende von Menschen haben mir auf den Wahlkampfveranstaltungen zugehört und Joe Biden hat immer nur 100 oder noch weniger Menschen begeistert. Ich meine, das ist eine Demokratieverachtung, denn die Repräsentanten werden nicht an die Macht kommen durch solche Mechanismen, die ja auch im Übrigen typisch dem populistischen Muster entsprechen, sondern eben durch Wahlen. Und also das, finde ich, ist bezeichnend für sein Verständnis von, was er will. Also die Gruppen werden funktionalisiert für seine Zwecke.
Ganz kurz, jetzt, weil wir langsam am Ende der Sendung sind, Herr Fuhrmann. Glauben Sie, dass es zu einer regulären Übergabe der Macht doch noch kommen wird?
Ja, aber ich glaube nicht, dass Trump anwesend sein wird. Und wir dürfen nicht vergessen, wegen des 20. Verfassungszusatzes ist er natürlich bis zum 20. Januar auch noch Oberbefehlshaber. Er kann noch Exekutivanordnungen festlegen. Er wird versuchen, alle Brücken zu sprengen, die er sprengen kann, und es für Biden so schwierig wie möglich machen. Also ich glaube, es wird eine Übergabe geben, aber die wird ruckelig bleiben.
Herr Bramble, was glauben Sie? Die Verteidigungsminister haben übrigens schon ihren Oberbefehlshaber gewarnt, beziehungsweise das Militär. Alles bitte doch irgendwie flach zu halten.
Ja, das lässt auch tief blicken, dass die ehemaligen noch lebenden Verteidigungsminister aus dem Himmel sind, keine mehr dazugekommen, hier gewarnt haben davor, das Militär, dass hier der Oberbefehlshaber das für eigene innenpolitische Zwecke ausnutzen könnte. Was er außenpolitisch macht, ist dann wieder noch eine andere Frage. Da gibt es noch einige Tage hin, die wir überstehen müssen. Aber ich befürchte, dass er ja die Macht jetzt abgibt. Aber Ohnmacht ist für einen Narzissten wie Trump nicht wirklich das Gefühl, was er braucht, und auch nicht mehr im Mittelpunkt zu sein. Das heißt, er wird alles dafür tun, dass er wieder im Mittelpunkt bleiben wird. Und da, hoffe ich, haben die Medien auch mal dazugelernt. Er hat nämlich auch genau das bedient, was die Medienaufmerksamkeit braucht. Rambazamba, das hat nicht nur seinem eigenen Ego gut getan, sondern auch die Kassen der Medien gefüllt, die ihm damit auch mit an die Macht geholfen haben, die auch ihn dann unterschätzt haben und die er dann auch wieder instrumentalisiert hat, um zu regieren. Also die Medien haben hoffentlich vor allem in Amerika ein bisschen dazugelernt.
Jetzt kommen wir zum Ende der Sendung und deshalb muss ich Sie noch ganz flink absagen. Dr. Josef Bramble, Autor des Blogs, der USA-Experte, Professor Dr. Boris Fuhrmann, Politikwissenschaftler vom Bard College Berlin und Professorin Christiane Lemke von der Universität Hannover. Wir sprachen über Angriff aufs Kapitol, ist die Demokratie in den USA in Gefahr? Am Mikrofon war Thomas Ihm.